Wir tauchen heute miteinander in die Adventserie und diese Serie machen wir zusammen wieder, wie wir es auch schon gemacht haben, mit der Viva Chile Rohrbass Freienstein und wir tauschen uns auch aus. Der Martin ist heute dort am Predigen in Rohrbass und dann am nächsten Sonntag wird er da sein. Ich mache dann eine kleine Pause und am dritten Sonntag bin ich zu Rohrbass. Der Matthias Görnert, der ja zu Rohrbass beheimatet ist, ist dann da. Und so teilen wir das miteinander. Und den Weihnachtsgottesdienst werden wir dann miteinander beide Kirchen hier bei uns feiern. Am 25. Wenn wir in die Weihnachtsserie tauchen, dann könnte mir so ein bisschen auf die Idee kommen, ja gut, Weihnacht, okay, komm, kommt jedes Jahr, kennen wir. Also, simpel, Jesus kommt, also Baby, Krippenspiel, Hirte, Chef, so, die ganze Story ist bekannt und so, und dann hat Jesus ein paar Jahre gelebt und dann ist er auftreten und dann gestorben und dann auferstanden und so. Wer kommt da genau? Was passiert jetzt genau? Mit dem setzen wir uns auseinander. Und zwar anhand von dieser Bibelstelle, und es war eine prophetische Aussage, die der Jesaja gemacht hat, ungefähr 720 vor Christus, in einer Situation, die schwierig war. Also damals war Israel nicht so schön einig, sondern es hat das sogenannte Nordreich gegeben und Juda eher im Süden. Also eigentlich von diesen 12 Stämmen teilt die Situation zwei Staaten. Nordreich hat gegen das Südreich gekämpft, also Krieg geführt. Dann hat das Nordreich gesagt, wir sind ein bisschen schwach. Dann haben sie noch Kollegen vom Nachbarstaat geholt, Aram, sind angetreten gegen Juda. Zugleich sind sie aber unter Druck gewesen, vom Osten her vom Weltreich Assyrien. Und relativ gleich über die Zeit aber hat ja Assyrien den ganzen Landstrich überrennt. Und viele sind deportiert worden. Es war eine absolute Katastrophe. Und in dieser Situation hier sagt Jesaja im Kapitel 9, im Auftrag von Gott, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist Jesaja 9,1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann rollt er dann ein bisschen aus und so. Und dann kommt der Vers, wo uns begleitet, über die Adventserie aus Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Für die geübten Bibelleserinnen und Bibelleser ist völlig klar, da ist ein Hinweis auf Jesus. Jetzt fängt es schon an, problematisch zu werden. Also, ist Jesus ein wunderbarer Ratgeber? Okay, ein starker Gott? Auch okay. Aber ist er Vater? Nein, der Vater ist doch im Himmel. Wie ist es da genau? Wer ist Gott? Wer wird da beschrieben? Und dann merkst du schon, jetzt kommen wir schon ein bisschen in Turbulenzen, oder? Mit unserer Vorstellung, wer Jesus ist, wer Gott ist, wer der Heilige Geist ist, sind drei. Wenn man verschiedene Bibelstellen anschaut, merkt man, die sind eins, aber nein, drei unterschiedliche Personen, in Anführungszeichen, aber gehören zusammen und wenn Jesus kommt, kommt Gott auch und das ist ein bisschen schwierig. Gell? Und dann machen wir uns so Bilder, dann leiten wir ab, wie Gott ist und wir stellen uns das ein bisschen vor. Und dann singen wir so Lieder wie jetzt vorher, oder? Und dann kommt da eine Strophe und ein paar von uns haben, glaube ich, schon Schwierigkeiten. Also mir geht es auch so, oder? Dann singst du, dein Lächeln strahlt über mir. Moment mal, lächelt Gott. Ich meine, wenn er zornig ist, das kann ich jetzt noch nachvollziehen, weil das steht 1:1 in der Bibel. Vergüßt er Tränen? Wie? Lächelt er auch? Ja, logisch. Also, wenn er Tränen vergüßen kann, kann er auch lächeln. Und dann merken wir plötzlich, da kommen wir ein bisschen an eine Grenze hin, von unserem Vorstellungsvermögen, wer Gott ist. Und darum finde ich den Vers oder die Aussage in Jesaja 9,5, der Hammer, da wird ein bisschen etwas ausgerollt und zeigt, wer ist der, der da kommt? Was passiert da an Weihnachten? Wer ist der Gott? wo da in Jesus kommt und dann später ab Pfingsten noch als Geist Gottes kommt und so und drei und doch eins und schwierig. Wir widmen uns heute einmal einen Begriff daraus, ewiger Vater. Und ich habe schon angetönt, jetzt hocken wir schon an der Schwierigkeit, der Vater ist doch Gott, aber die Verheißung deutet mir auf Jesus. Wo wir jetzt innerhalb von dieser Verheißung irgendwie schnell wechseln und sagen, ja, Jesus kommt dann. Also da ist die Verheißung, es kommt einer, das ist ein Friedenfürst, das ist uns sehr geläufig an der Weihnacht. Jesus ist der Friedenfürst, er ist wunderbarer Ratgeber, aber ist er auch ewiger Vater? Oder reden wir jetzt doch von Gott? Und diese Spannung, die werden wir heute nicht auflösen. Aber wir versuchen uns einmal ein bisschen dran zu tasten. Wer ist Jesus als ewiger Vater? Wer ist Gott als ewiger Vater? Mal so ein erster Punkt. Also, wenn ich sicher weiss, er ist anders als unsere Väter. Väter. So. Oder mir leitet ihr dann schnell davon ab, in der Bibel wird Gott oft als Vater beschrieben. Und also, wenn ich so an meinen Vater zurückdenke, je älter ich werde, desto besser wird er. Also, man redet auch in der Psychologie, sagt man, man glorifiziert die Vergangenheit. So, man blendet alle negativen Sachen aus, weil wo willst du jetzt, er ist schon seit 20 Jahren gestorben, also man redet nicht schlecht, oder? So. Aber also, mein Vater hätte dann jemanden den Teppichklopfer führen können, und das sehe ich heute noch. Weißt du, der steht da an der Wand gehangen. Also normalerweise haben wir den Teppichklopfen am Samstag so, putzen. Nein, ich glaube es nicht. Putzt am Samstag die Wohnung. Kind. Und wenn wir blöd tun haben, dann hat der Vater den Teppichklopfer genommen. Wie leite ich jetzt ab auf Gott? So. Hat er einen Teppichklopfer? In der göttlichen Küche. Ist ein bisschen schwierig. Und ich weiss aus Biografien oder Geschichten, wo mir manchmal Leute erzählen, dass das sehr schwierig ist. Auch schwierige Erfahrungen können durchaus gemacht werden mit dem eigenen Vater. Und wenn man dann von dem Vaterbild, von dem Verständnis auf Gott ableitet, dann kommt man permanent in Stolpern und merkt, nein, das kann nicht sein. Und trotzdem irgendwie versuchen wir, unser Bild zu machen. So. Und das ist einmal so auf die einen Seite, geht man vom Ross ab, oder? Und leitet dann doch irgendwie, man macht dann sich ein Bild und sagt, ein guter Vater ist so und so und so und darum Gott ist so und so und so. Gleich. Aber auch das beste väterliche Verhalten kann nie, nur annähernd nie, Gott als Vater zeigen. Das ist nicht möglich. Und darum würde ich mal dafür plädieren, lass uns mal ein bisschen Distanz nehmen von dem, dass man relativ schnell vom eigenen Vater auf Gott ableitet als Vater. So. Aber das kann man abkippen vom Ross, oder? Und auf der anderen Seite kann man auch abkippen. Und jetzt rede ich alle Väter an, oder? Wenn dann in unseren Köpfen Gott ist der perfekte Vater und das wäre eigentlich das Ziel für uns Väter, dann kannst du nur scheitern. Wir kommen nie, bei weitem nie, an das hin, Gott als perfekter Vater, dass wir unseren Kindern gegenüber so etwas sein könnten. Und keinem von uns würde so einfallen, unseren Kindern zu sagen, wenn du Gott willst, du dir vorstellen, schau mich an. So. Wenn man aber auf die Idee kommt und tatsächlich da wie einen Link herstellt, dann kommst du brutal unter Druck. Extrem. Gehst du auf dieser Seite vom Ross. Niemand wird göttlich von uns. Wir scheitern permanent daran. Also, vielleicht müssen wir da wirklich auseinanderhalten und es gibt dann nochmal ein Problem. Also das eine Problem ist, wir versuchen mit einem Begriff irgendwie Gott zu beschreiben, zu erkennen, wer ist Gott. Er ist wie ein Vater, wie ein liebender Vater, wie ein guter Vater und so weiter. Das ist ein Versuch, aber wir merken, das ist ganz schwierig. Es gibt noch ein zweites Problem an diesem Punkt, nämlich wir reden von Gott und jetzt komme ich nochmal schnell auf den Anfang. Drei Einigkeit sind drei, Jesus, Gott, also der Vater, der Heilige Geist, so, sind zwar eins, aber sind drei Personen. So. Nur schon bei dem Begriff Person Scheitern ist wieder komplett. Wir denken ja dann an eine Person, also an einen Mensch oder so. Jetzt musst du dir einmal vorstellen, dann versuchen wir ausgehend von einem Mensch, von einer Person abzuleiten, wer Gott ist. Also er ist auch so etwas wie eine Person. Da kannst du nur scheitern. Gott, wenn wir uns Gott als Person, als Vater, wie auch immer vorstellen, das ist, wir können da gar nicht denken, weil wir Menschen sind. Und Gott ist völlig eine andere Dimension. Ich habe fast gesagt Kategorie, dann hättest du eine Stufe. Nein, das ist, vergiss das. Völlig eine andere Dimension. Und ich bin manchmal so ein bisschen komme in Schleudern, oder? Wenn wir da als Pastoren über Gott reden sollten. Ein guter Freund von mir hat einmal gesagt, weißt du, was ist im Himmel die lustigste Stunde, wo die Engel sich rumlachen? Wenn die ist am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Oder? Dann sagen sie zueinander, jetzt musst du mal wieder schauen, der Gasser, der versucht, ihnen Gott zu erklären. Der hat keine Ahnung. Der hat nicht einmal 1% bringt er an, oder? Und alle, die zulassen, die glauben, wow, wir wissen jetzt, wer und wie Gott ist. Ist eine Person und mein Vater und so. Völlig andere Dimension. Und vielleicht, und jetzt komme ich natürlich wieder zurück zu den Liedern, oder zu den Liederzielen, die wir da singen. Da singen wir ja immer wieder, das sind Aussagen über Gott. Wer bist du, Gott, für mich? Und die Bibel macht an diesem Punkt ja auch Aussagen. Und mein Vorschlag wäre, wir gehen ein bisschen weg nur von einem Begriff, von dem Vaterbegriff, wo man ganz schnell eben verhängt wird mit unserer menschlichen Vorstellung, wenn ein Vater ist, hin zu den Aussagen, die die Bibel macht. Zum Beispiel, Gott ist wie ein Fels. Psalm 62. Gott ist wie ein Fels. Und wenn die Turbulenzen kommst, ist es noch wichtig, dass du auf sicherem Grund stehst. Oder Gott ist wie ein Hirt. Vielen von uns ist Psalm 23 bekannt. Gott ist wie ein Hirt, wo ein Herz hat für seine Tiere, für die ihm anvertraut sind. Und wenn du durchs dunkle Tal gehst, ist es noch wichtig, dass man weiss, der Hirte ist da. Und wenn man nicht mehr sieht, dass man ihn hört. Oder andere Bibelstelle, Psalm 93, Gott ist wie ein König. Das ist noch wichtig. In dieser turbulenten Welt, in der wir leben, wo Herrscher auftreten und sagen, wie es jetzt läuft und das ganze globale System auf den Kopf stellen und so weiter, dann ist es noch wichtig, dass man weiss, nein, du bist nur unten. Einer ist ganz oben, der König, und der ist erfahrbar. Der Karl Barth, grosser Theologe in Basel vor etwa 100 Jahren, gelehrt an der Uni, und der ist während dem Zweiten Weltkrieg, also Nazi-Zeit und so weiter, hat er auch korrespondiert, auch mit anderen Leuten in Deutschland und so weiter. Und dann, ich glaube, in einem Brief an einen anderen Theologen, Emil Brunner oder so, weiß nicht mehr, hat er geschrieben, keine Angst, es wird regiert. Und das ist wichtig in einer Welt, wie wir leben, dass man weiss, es wird regiert. Da ist einer, der über allen Königen steht. Und der setzt Herrscher ein, setzt Herrscher ab. Und wir Menschen meinen, den wir wählen und wir bauen unser globales System und so. Nein, so einfach ist es nicht. Oder 1. Johannes 4 im Neuen Testament wird Gott als Liebhaber beschrieben. Einer, der unglaublich umfassend liebt. Das können wir uns auch nicht denken. Wir lieben auch gewisse Menschen, oder? Und so. Aber dann gibt es etwa noch mal ein bisschen Unterbrich. So. Bei Gott gibt es keinen Unterbrich. Und wenn du so durchs Leben gehst, dann ist es noch wichtig, dass du weißt, ich bin geliebt. Und das holpert nicht. Es hört nicht einfach auf, weil ich mal einen Bock schiesse oder so. Oder dumm tue. Also, lass uns Gott uns so vorstellen mit verschiedenen Vergleichsbildern. Er ist auf jeden Fall anders als unseren Vater, also als der liebliche Vater. Völlig andere Dimension. Zweiter Punkt. Er, und ich habe es extra gross geschrieben, der dreieinige Gott. Er, Jesus, Gott, also der Vater, der Heilige Geist, ist nur durch Jesus erkennbar. Wenn wir lesen in unserem Text, ewiger Vater, dann ist gemeint ewig. Das heisst, er hat keinen Anfang und kein Ende. Das können wir, die gefangen sind in einer Zeit und die mit der Zeit leben, wir werden geboren und wir sterben. Also, und die Zeitachse ist begrenzt. Aber das ist bei Gott anders. Auch da, das können wir gar nicht denken. Er ist ewig. Hat keinen Anfang, kein Ende. Und er wohnt im Verborgenen. Und jetzt bei den nächsten paar Hinweisen lese ich einzelne Bibelsteller. Zum Beispiel lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht. Und das ist ja interessant, oder? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre in Ewigkeit. Also Gott wohnt im Verborgenen. Er ist nicht direkt sichtbar. Wir können nicht direkt eintauchen in das Licht. Und darum ist das gewaltig, wenn an Weihnachten, wenn es heisst, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Es kommt Licht in die Dunkelzeit. Und das lesen wir ja Johannes 1,11 zum Beispiel über Jesus. Er kam in sein Eigentum. Das ist auch eine interessante Formulierung. Weihnacht heisst, Jesus kommt auf die Welt, kommt zwar als Baby, und das Baby hat ja eigentlich noch nichts, da schreit, hat Hunger und so weiter, muss man Windeln wechseln oder so, aber er kommt als Mensch und die ganze Welt gehört ihm. Das ist ja auch schräg, gell? So. Aber wenn die Dimension, wo wir nicht denken können, in unsere Dimension zeitlich hineinkommt, in die menschliche, dann geht es gar nicht anders. Aber er kommt, Gott kommt in sein Eigentum auf die Erde. Und dann heisst es halt leider, sie nahmen ihn nicht auf, Johannes 1,11. Also wir Menschen sind so arrogant. Wenn der Hund, der eh alles gehört, haben wir noch den Eindruck, nein, das gehört uns, du hast da gar nichts zu suchen. Also, ist ja auch komisch. Schräg. Und dann lesen wir in der Bibel, der Sohn Jesus sei aus Gott und auch der Heilige Geist, aber also, man braucht dann menschliche Wörter, oder? Gezeugt. Jetzt, wenn wir haben Sex und dann gibt es Kind, nicht immer, aber manchmal. Okay, jetzt musst du da mal aufeskalieren, oder? Also, nein, Gott, Moment, sind doch alle drei gleich. Hat Gott Jesus gezeugt? Jesus kommt aus Gott, aber Gott hat ja keinen Sex, also. So. Und dann merkst du einmal mehr, wir stoßen komplett an unsere Vorstellungsgrenzen, wie das ist. Dazu lese ich Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 5. Zu welchen Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Eben nicht zu den Engeln, sondern über Jesus, sagt Gott. Du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Also geheimnisvoll, Jesus kommt irgendwie aus dem Gott, der keinen Anfang hat und kein Ende hat. Aber nicht in unserem Sinn als Kind. Nur in dieser Welt, in dieser sehr begrenzten Welt, kommt er als Kind, wird Mensch. Aber bei ihm völlig andere Dimension, wir können es uns nicht vorstellen. Und dann lesen wir ein bisschen weiter. Also Jesus ist auftreten, 3 Jahre lang ungefähr, aus dieser Zeit. Das sind wichtige Schriften, haben wir die Evangelien. Und dort kann man ja etwas lesen über das, wer Jesus ist, wie er gelebt hat und so. Und Jesus sagt von sich, er sagt der Sohn von Gott, das ist auch ganz heikel, oder? Also Sohn, Achtung, andere Dimension, haben wir jetzt schon besprochen. Und er ist gekommen, damit wir etwas sehen können, erleben, warnen von Gott, von der Dreieinigkeit Gottes. Johannes 6, Vers 46. Sagt Jesus, nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Er meint sich selber mit dem. Und ein bisschen später sagt er, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Und dann merkt man etwas, aha, da ist also eine komplett andere Dimension. Da kommt jemand aus dieser Dimension in unsere menschliche Situation und geht wieder in die andere Dimension, in die göttliche. Und auch ein Punkt, wo die Jünger die gleichen Fragen hatten wie wir. Und die Frage ist ja seit Jahrtausenden, wer ist Gott? Könnte man ihn nicht irgendwie erkennen? Und Menschen haben irgendwelche Systeme erfunden, um irgendwie Gott zu erkennen, in den Griff zu bekommen, wie auch immer. Haben die Jünger haben damals zu Jesus gesagt, Jesus, jetzt mal ganz ehrlich, wir kommen nicht raus. Kann man sagen, ja, genau, das ist die Realität, wir kommen nicht raus. Aber sie haben gesagt, aber Jesus, du redest ja immer vom Vater und Sohn und so weiter. Zeig uns mal den Vater. Also der Philippus war so einer. Jesus spricht zu ihm, Johannes 14. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Da ist ein bisschen ein vorwürflicher Unterton da drin. Wer, also er fährt dann weiter, und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was sprichst du dann? Zeig uns den Vater. Du siehst ihn ja. Das ist schon speziell. Jesus sagt, und da finde ich einen wichtigen Satz, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus zeigt und lebt die Art vom Vater. Er ist ja auch Gott, also der Vater, aber eben doch anders. Und darum ist es eigentlich ganz einfach in dieser ganzen Komplexität. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du ein bisschen menschlich sehr begrenzt natürlich, aber ein bisschen Vorstellung bekommen von Gott, dann musst du Jesus anschauen. Dann musst du Jesus kennenlernen. Und er sagt von sich auch, er sagt den Weg zum Vater. Ja klar, du musst Jesus anschauen. Du musst Jesus kennenlernen. Und dann kannst du ein bisschen eintauchen und etwas sehr menschlich begrenzt natürlich oder immer noch menschlich begrenzt, etwas spüren, erfahren von dieser jenseitigen Dimension. Du lernst auch Gott kennen. Das ist Weihnacht. Und wer sind wir jetzt? Da ist die Bibel eigentlich klar. Wir sind Adoptierte, wir können zu Adoptierten werden in Gottes Familie. 1. Johannes 3, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Es ist möglich, wenn ich in die Realität von Jesus eintauche, wenn ich ihn anschaue, ihn könnten wir jetzt auch sagen, einladen in meine Lebenswelt, ihm die Herrschaft übergeben, sagen wir doch amigs, dann werde ich adoptiert in Gottes Familie und wird Teil, schon heute, hier und heute, Teil von dieser jenseitigen Dimension. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. In allen Turbulenzen im persönlichen Leben, wie auch in der ganzen Welt. So, noch, was heisst das jetzt für uns ganz konkret? Die Verheißung ewiger Vater, wo wir heute ja uns darauf konzentrieren, auf den Begriff, was heisst das für uns? Erstens, du bist nicht vaterlos. Es kann sein, dass du deinen lieblichen Vater nicht kennst, aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass du den verdrängt hast, weil es so schwierig war. Ich kann dir sagen, du bist nicht vaterlos. Du hast einen Schöpfer. Du hast einen Erzeuger, einen Schöpfer, keinen menschlichen Gott. Zweitens, was bedeutet das für uns? Du bist nicht schutzlos. Er ist dein Schutz. Er ist der ewige Vater. Drittens, was bedeutet es für uns? Wir sind nicht heimatlos. Es gibt eine Heimat. Und wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, und da gibt es manchmal, weil man irgendwie eine Familie verloren hat oder rausgeschossen worden ist, wie auch immer, du bist nicht heimatlos, du hast eine Heimat. Wir sind bei ihm, die Hei. Wir lesen den Satz in der Bibel, unsere Heimat ist im Himmel. Viertens, was bedeutet das für uns, ewiger Vater? Wir sind nicht hoffnungslos. Wir sind nicht hoffnungslos. Er ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Er ist nämlich, schon bevor ich auf die Welt kam, da gewesen. Und wenn ich sterbe, ist er immer noch da. Und zwischen dieser Zeit, wo ich auf die Welt komme oder du, und wir sterben, das ist eine kurze Zeit von unserem Leben, ist er auch da. Und will unser Leben reich machen, füllen, verhängen mit seiner Dimension. Also schon in dieser sehr begrenzten Welt, wo wir sind, ist das möglich, mit dieser Dimension zu connecten. Oder jetzt anders ausgedrückt, Teil werden von seiner Familie. Gott als ewig Vater ist eben, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, ist ein Vater, der nicht loslässt. Ein Vater, der bleibt. Ein Vater, der deine Wunden kennt. Und es ist ein Vater, der das letzte Wort hat. Weißt du, wie das Wort lautet? Liebe. Nicht zuerst müssen wir mal abrechnen, sondern sein letztes Wort über dein und mein Leben ist Liebe. Das ist die Message von der Bibel und die Message von der Weihnacht. Und ich fasse zusammen mit drei Merkpunkten, nein, mit vier. Er, und ich habe es extra gross geschrieben, Gott, Jesus, der Heilige Geist, die Dimension, er ist nicht weit weg. Und er kommt in unsere Welt, ihr Weihnacht. Ihr wisst alle, oder? Ich freue mich immer mega auf die Weihnacht, also vor allem auf, was ist es, der 21., weil dann Tag wieder länger werden nachher. Aber das ist eigentlich nur sehr Pipifax, gell? Hey, an der Weihnacht denken wir dran, der Gott kommt von dieser Dimension als Kind in unsere Welt. Das ist wunderbar. Und er kommt als Vater. Und wir sind vorsichtig mit den Übertragungen, die wir machen, sondern tastet uns an ein Bild, an eine Vorstellung, wer er ist für uns. Er kommt als Vater. Und er kommt für dich. Mit Gott uns allen in dieser Adventszeit und in dieser Weihnachtszeit wieder neu zeigen und ins Herz schreiben, wer er ist als liebender und ewiger Vater. Möge er unsere Vaterbilder korrigieren und dass wir uns lösen von dem und neu eintauchen in eine tiefere Erkenntnis von dieser Dimension, ohne den Anspruch zu haben, wir können ihn ganz erkennen. Aber etwas spüren, schmecken, warnen von dieser Dimension. Möge Gott dir sich als ewiger Vater zeigen, bei dem du geborgen und sicher bist. Bei dem Vater, der dich hebt. Amen.